Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Heute sprechen wir über den Grand Prix von Saudi-Arabien, ein wirklich klasse Rennen, genau wie das erste schon in Bahrain. Schmidti, aber bevor wir aufs Rennen kommen, müssen wir nochmal kurz aufs Qualifying zu sprechen kommen. Mick Schumacher hat sich da ziemlich böse abgelegt. Jeddah ist ja bekannt dafür, dass es da schwere Unfälle geben kann. Ist die Strecke vielleicht sogar zu gefährlich für die Formel 1?
Ich würde sagen, sie ist an der Grenze. Der Unfall jetzt von Mick Schumacher, das war sicher das schlechtestmögliche Szenario, weil er auch an einen Teil der Mauer geflogen ist, der nicht geschützt ist, weder durch TechPro noch durch die Safer Barrier. Und es war mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Er ist so bei 270 km/h abgeflogen. Und er hat, also jedenfalls hat er das am Tag danach gesagt, er hatte keinerlei Schmerzen, kaum blaue Flecken. Ich habe gehört, es waren doch ein paar blaue Flecken da, wo der Sicherheitsgurt ist. Das ist ganz normal bei 33 G Verzögerung, die aber auch sich weniger anhört, als wir eigentlich gedacht hatten. Wir hatten nach den TV-Bildern haben wir gedacht, das sind mindestens auf um die 50 G. Also Günther Steiner hat mir erzählt, die seitliche Crashstruktur hat das wirklich gut weggesteckt. Sie war fast komplett aufgebraucht. Das heißt, sie hat ihren Job getan. Ja. Dann ist auch noch das Getriebe abgebrochen. Es hat auch wieder Energie absorbiert. Also, wie gesagt, die Formel 1 ist schon sehr sicher. Und ich glaube, man kann auf Strecken wie Jeddah gerade so fahren. Ein bisschen mehr wäre dann wahrscheinlich schon zu viel.
Ja, das zeigt noch, wie sicher die Autos geworden sind. Wir jammern ja immer über das zusätzliche Gewicht von den Sicherheitsmaßnahmen, aber in dem Fall hat alles funktioniert, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, ein Großteil dieser 46 Kilo, die dieses Jahr draufgepackt wurden, geht ja auf die Sicherheit. Die Chassis sind fast doppelt so dick inzwischen und das geht natürlich ins Gewicht. Auch vorne an der Nase wurde was gemacht, was jetzt in dem Fall keine große Rolle spielt. Aber man muss schon sagen, da macht die Formel 1 einen unglaublichen Job. Selbst vor 10 Jahren wäre wahrscheinlich so ein Unfall anders ausgegangen. Also da hätte sich der Fahrer zumindest mal verletzt.
Ja, wir müssen auch darüber sprechen, was das für Haas selbst bedeutet. War ja relativ teuer, so ein Unfall in Zeiten von Budget Cap. Muss man jetzt damit rechnen, dass die da in der Entwicklung eingeschränkt sind?
Günther Steiner wieder, der hat so ein bisschen das auf die leichte Schulter genommen. Die Top-Teams haben ja gleich reflexartig gesagt, ja, bei solchen Unfällen, da gibt es ja ein extra Bonus im Budget Cap. Man kann da ein bisschen draufschlagen, also wenn das Chassis kaputt geht in dem Fall. Und Günther Steiner hat gesagt, ich habe kein Problem mit dem Budget Cap, ich habe ein Problem mit dem Budget. Natürlich ist das für Haas, das sind extra Kosten von mit Sicherheit mehr als 500.000 $. Bei ihnen ist halt auch das Problem, sie sind immer noch knapp an Ersatzteilen. Das sind aber alle Teams. Also so ein großer Crash hätte jeden da erwischt. Und das war auch mit ein Grund, warum er gesagt hat, lassen wir das Rennen bleiben. Ein Tag nach so einem großen Unfall, da wird er wahrscheinlich auch nicht viel reißen. Er hätte aus der Boxengasse starten müssen, weil man ja ein anderes Chassis hätte nehmen müssen. Das ist, hat zwar dem Aufprall standgehalten, war aber vorne beschädigt. Das heißt, man muss es flicken. Das konnte natürlich nicht vor Ort sofort gemacht werden. Also ganz klar, sowas geht gerade bei den kleinen Teams aufs Budget.
Ja, wir müssen über das Rennen sprechen. Mick Schumacher war nicht dabei, hast du erzählt, aber dafür haben Charles Leclerc und Max Verstappen eine super Show abgeliefert. Vorne wie in Bahrain, mehrmals hin und her überholt. Dieses Mal ist es anders ausgegangen. In Bahrain war Leclerc vorne, diesmal hat sich Verstappen durchgesetzt. Woran lag's? Was war der Grund?
Ja, Ferrari sagt, er schiebt es ein bisschen auf den Topspeed. Der ist besser bei Red Bull, der war schon in Bahrain besser. Hier war es fast noch eklatanter. Red Bull ist auch mit Bedacht auf Topspeed gegangen. Hat sogar ein bisschen Abtrieb noch rausgenommen nach dem Freitag, während Ferrari eher in die andere Richtung gegangen ist. Aus Angst, die Reifen könnten nicht überleben. Das war aber eigentlich unbegründet, diese Sorge. Und das hätten sie wahrscheinlich auch gemerkt, wenn sie am Freitag die Longruns gefahren hätten. Ging aber nicht, weil beide Fahrer in der Mauer gelandet sind. Bei beiden Autos war die Aufhängung kaputt. Dann mussten sie in den Longrun am Samstag nachschieben. Das konnten sie aber nur auf den Softreifen machen, weil sie die anderen Reifen fürs Rennen reservieren wollten. Und der Softreifen war nicht sehr repräsentativ. Das war der schlechteste Reifen. Den wollte auch keiner ist in dem Rennen gefahren. Hat sich Ferrari so ein bisschen in die Irre führen lassen und hatte eine Spur zu viel Abtrieb. So hat es jedenfalls Mattia Binotto in der Selbstkritik gesagt. Ich muss sagen, Leclerc hätte das Rennen trotzdem noch gewinnen können. Er hatte ja noch eine Möglichkeit. In Runde 48 war er mit DRS hinten dran. Er wollte schon ausscheren auf der Zielgerade, aber dann war in der ersten Kurve gelb. Dann ging das natürlich nicht mehr. Leclerc hat gesagt, ich wäre zumindest mal auf gleiche Höhe gekommen. Wäre interessant gewesen, wie sie sich dann durch die erste Kurve geschlagen hätten. Also da ging es um Nuancen. Man kann nicht sagen, der Red Bull war besser oder der Ferrari war besser. Mir hat Ferrari sogar ein bisschen stabileren Eindruck gemacht. Leclerc hat alle drei freien Trainingssitzungen gewonnen. Sainz hat das Q1 und das Q2 gewonnen. Q3 müssen wir sagen, absolute super Runde von Perez. Die Runde seines Lebens, hat er selber gesagt. Sowas kriegt man nicht zweimal hin. das zeigt, wie eng es da zugeht und dass eben Nuancen unterscheiden, entweder der Fahrer jetzt in der Qualifikation oder eben dann vielleicht ein Quäntchen-Setup im Rennen oder das Glück oder Pech jetzt mit der gelben Flagge.
Ja, du hast DRS schon angesprochen, der Kampf auf der Zielgeraden hat die Leute sicherlich von den Sitzen gerissen zu Hause. Es kam aber ja immer darauf an, wer an dieser DRS-Linie vorne war, um sich den Vorteil dahinter zu verschaffen. DRS ist bei den Fans nicht überall beliebt, weil es ein bisschen künstlich ist, hat aber in diesem Fall doch zum Spektakel beigetragen, oder?
Ja, ich glaube, es wird dieses Jahr sogar noch mehr zum Spektakel beitragen. Also erstmal ist der DRS-Effekt größer, nicht weil das DRS, also aus mechanischer Sicht besser wäre, es ist sogar etwas schlechter. Die Autos werden nicht um so viel schneller wie in der Vergangenheit, weil der Heckflügel eben ein anderes ist, aber sie kommen dadurch, dass sie dichter aufschließen können, sind sie schon viel näher dran am Beginn der Geraden und damit muss man weniger aufholen. Also dadurch ist der Effekt größer. Dieser Vorwurf, und der war sicher berechtigt, dass es ein unfairer Vorteil ist, weil ja nur der Angreifer profitiert, der ist in diesem Jahr nicht ganz so schlimm, weil in der nächsten Runde es ja wieder umgekehrt ist. Und man kann ja dranbleiben. Das ist das Gute an der neuen Formel 1. In der Vergangenheit war es so, wenn das Überholmanöver mal vorbei war, dann war der meistens weg. Jetzt bleibt er dran und dann hat der andere wieder den DRS-Vorteil. Das heißt, es gleicht sich aus und dadurch wird es natürlich unglaublich interessant. Man hat es in Bahrain gesehen, man hat es jetzt wieder gesehen in Jeddah. Ich glaube, da steht uns eine ganz geile Saison bevor.
Ja, ich wollte gerade fragen, zwei Rennen hatten wir jetzt, zweimal richtig Knallerrennen mit super Überholmanövern. Geht so weiter? War das schon quasi jetzt der Hinweis, dass es klappt, das neue Format, oder müssen wir jetzt noch ein paar Rennen abwarten?
Wir müssen sicher noch ein paar Rennen abwarten. Meine Voraussetzung ist natürlich, dass die Autos eng zusammenliegen jetzt von der Rundenzeit. Der Red Bull und der Ferrari sind praktisch gleich, auch noch mit unterschiedlichen Qualitäten. Der Red Bull ist auf den Geraden schneller, der Ferrari in den Kurven. Das ist die perfekte Kombination. Ein Mercedes kann da nichts machen, natürlich, weil der viel zu weit weg ist. Aber im Mittelfeld, wo es genauso eng zugeht wie zwischen Ferrari und Red Bull, haben wir es ja auch gesehen. Die Alpine haben sich's gegeben, der Haas gegen den Hamilton, der Stroll gegen den Albon. Also da ging es hin und her und das Überrunden. Also wie auch hier wieder, nicht ein Überholmanöver und dann ist alles vorbei, sondern hin und her.
Ja. Du hast schon gesagt, Ferrari kämpft auf Augenhöhe gegen Red Bull. Momentan sieht es aus, als hätten Leclerc und Verstappen deutliche Vorteile gegenüber ihren Teamkollegen. Können die noch mal eingreifen oder glaubst du, es wird auf ein Duell Verstappen gegen Leclerc auch hinauslaufen im Rest der Saison?
Über die WM würde ich sagen ja, aber hin und wieder können sie schon eingreifen. Perez hat ja gezeigt mit seiner Pole Position, dass er, wenn alles passt, da vorne schon mithalten kann. Er hätte meiner Ansicht nach auch das Rennen gewonnen, wenn dieses Safety Car nicht gekommen wäre. Das hat ihm die Führung geraubt und wenn der mal vorne bleibt, dann wäre es für den Ferrari schon schwer gewesen. Man hat es ja auch gesehen, der Leclerc hat ihn zwar beschattet, aber er war immer weit genug weg, ohne angreifen zu können. Also der Perez ist meiner Ansicht nach auch näher dran am Verstappen. Also das ist jetzt nicht mehr über eine halbe Sekunde. Ich würde sagen, das ist so im Bereich 2-3 Zehntel. Und wie gesagt, wenn er einen guten Tag hat, kann er ihn dann vielleicht auch schlagen. Sainz hatte großen Rückstand in Bahrain, hat den Rückstand ein bisschen verkürzt. Wenn der so weiterarbeitet, und er ist ja ein Typ, der sich so reinfuchst in die Dinge, könnte er da vorne schon auch noch eine Rolle mitspielen.
Ja, es gab zwischen Perez und Sainz auch eine knappe Szene während der Safety-Car-Phase. Perez war ja schon vorher an der Box, Sainz kam dann aus der Box und sie waren dann an der Safety-Car-1-Linie ganz nah zusammen. Am Ende durfte Perez beim Restart vorne sein, obwohl er eigentlich da hinten war. Am Schluss hat sich Ferrari richtig drüber aufgeregt. War der Ärger da berechtigt, deiner Meinung nach?
Ja, schon, weil man hatte wirklich alle Zeit der Welt, die Reihenfolge schon während der Safety-Car-Phase umzudrehen. Und es war zwar knapp, wie du schon gesagt hast, glaube ich, war so ein halber Meter oder irgendwas, aber knapp, man hat es ganz klar gesehen. Also da muss ich nicht viel analysieren. Da brauchen die Sportkommissare nicht noch irgendwelche anderen Kameras zu konsultieren. Das war klar zu sehen, hätte sofort gelöst werden müssen. Und da gebe ich auch Sainz recht. Er hätte dann die Chance gehabt, beim Restart Verstappen anzugreifen. Und Perez wiederum hätte die Chance gehabt, Sainz anzugreifen. Dadurch, dass Perez den Platz im Renntempo hergegeben hat, war die Chance eigentlich schon geringer geworden, für ihn dann wieder quasi an Sainz vorbeizugehen.
Ja, was macht die Rennleitung sonst für einen Eindruck auf dich? Also es war jetzt das erste, glaube ich, größere Streitthema dieses Jahr. Gab jetzt noch nicht die großen Bewährungsproben?
Nee, das nicht, aber bis jetzt macht sie eigentlich einen guten Eindruck. Sie verhalten sich ruhig, es ist kein großer Stress. Wie gesagt, die Fahrer fahren auch ein bisschen fairer, also weniger kontrovers als letztes Jahr. Alle Zweikämpfe zwischen Leclerc und Verstappen kann man nicht sagen. Beide sind immer auf der Strecke geblieben. Keiner hat den anderen abgedrängt. Das war ja letztes Jahr zwischen Hamilton und Verstappen ganz anders. Also da muss man mal schauen, wenn sowas passiert, wie die Rennleitung reagiert. Sie hat meiner Ansicht nach schon die meiste Zeit Fingerspitzengefühl gezeigt. Was mich ein bisschen immer aufregt, sind diese unsafe releases, wenn dann auch der Fahrer bestraft wird. Das sollte man grundsätzlich mal ändern. Aber auch in dem Fall hat man jetzt von Strafen abgesehen. Ja. Albon, ob der jetzt 3 Startplätze zurück muss in so einem Zweikampf jetzt in Melbourne, okay, war vielleicht ein bisschen hart. Aber wie gesagt, im Moment macht sie noch einen guten Eindruck.
Am Ende mit den gelben Flaggen, da hat man, glaube ich, dann die lange Leine gelassen und keinem Fahrer eine Strafe gegeben.
Ja, eigentlich hätte man allen eine geben müssen, weil die sind alle viel zu schnell bei dieser gelben Flagge dort. Ich glaube, da hat man mal davon abgesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der neue Rennleiter den Fahrern da in Melbourne die Ohren lang ziehen wird beim Fahrerbriefing, weil das hat man ja gesehen, da vorne wurde einfach geheizt. Vielleicht sind die eine Zehntelsekunde vom Gas gegangen, aber das war einfach unverantwortlich.
Ja, du hast das Duell Hamilton-Verstappen vorher kurz angerissen. Hamilton dieses Jahr nicht in der Lage, vorne mitzukämpfen. Jetzt war er sogar schon im Q1 draußen. Was ist da passiert im Qualifying? Warum war er so viel schlechter als Russell?
Ja, also der Russell hat es ja schon erklärt. Dieser Mercedes funktioniert, wenn überhaupt, nur in einem minimalen Fenster. Er hat es getroffen. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht warum und was ich richtig gemacht habe. Es war halt einfach so. Und der Hamilton, der hat dann später herausgefunden, die Reifendrücke haben nicht gepasst, die Aerobalance hat nicht gepasst. Er wollte ja unbedingt, also zumindest am Samstag hat er es noch gesagt, aus der Boxengasse starten, um das ganze Setup umzubauen. Die Ingenieure haben dann gesagt, selbst wenn wir das ganze Setup umbauen, das hätte dem vielleicht eine Zehntelsekunde gebracht, aber wir verlieren 12 bis 17 Sekunden durch den Start aus der Boxengasse. Das Problem war eigentlich minimal. Es war Aerobalance und Reifendruck und das kann man ja sowieso ändern, auch unter Parkvermehrbedingungen. Deswegen hat man ihn dort starten lassen, wo er gestartet ist. Und im Rennen sah es dann auch besser aus. Er ist gut nach vorne gekommen. Meiner Ansicht nach wäre er Achter geworden, wenn er da nicht den Fehler gemacht hätte, draußen zu bleiben in der VSC oder kurz vor der VSC-Phase. Das hat er ein bisschen verpennt. Da hat er dann, als er den Alonso langsam dahinrollen sah, hat er dann auch noch langsam gemacht, weil es waren doppelt geschwenkte gelbe Flaggen und er wusste nicht, was passiert ist, wenn ich den überhole. Ja. Der Alonso war ja aber schon Richtung Boxeneinfahrt unterwegs, das hätte er eigentlich wissen müssen. Da hat er 5,5 Sekunden hergeschenkt und diese 5,5 Sekunden haben ihm dann gefehlt, um Achter zu werden. Und in der ganzen Verwirrung ist er dann auch nicht an die Box gekommen, sondern weitergefahren. Dass er dann erst drei Runden später den Boxenstopp durchführen konnte, weil die Boxengasse in der Zwischenzeit gesperrt war, das war nicht so schlimm, haben die Mercedes-Ingenieure gesagt, weil es war ja VSC-Geschwindigkeit, die Abstände waren ja ohnehin eingefroren, also er konnte es ja immer noch unter VSC-Bedingungen dann erledigen. Das Problem war wirklich die 5,5 Sekunden, die er hergeschenkt hat, als er den Alonso sah und ich wusste, darf ich den jetzt überholen oder nicht.
Ja, über die generellen Probleme von Mercedes hatten wir schon in unserer Folge nach dem Grand Prix von Bahrain gesprochen. Wie hat sich's jetzt entwickelt? Eigentlich hat man ja gehofft, dass es besser wird zum zweiten Rennen bei Mercedes. Haben die eine positive Entwicklung gemacht oder ging es eigentlich rückwärts?
Nee, es ging also eher rückwärts als vorwärts. Die Ingenieure haben sich selber gewundert. Die dachten, die Strecke in Jeddah ist ziemlich eben. Keine Bodenwellen, dann ist schon mal ein Auslöser dieses Bouncings weg. Es war ganz anders. Natürlich sind die Geschwindigkeiten höher. Mercedes kam auch mit einem anderen Flügel, einem kleineren Medium-Downforce-Flügel. Und das ganze Spiel begann wieder von vorne. Ein Teil von dem, was man in Bahrain gelernt hat funktioniert, ein anderer Teil nicht. Das heißt also, man hat sich wieder ewig damit beschäftigt, wie kriegen wir dieses Schaukeln auf den Geraden los. Am Ende blieb wieder nur das alte Hausmittel, Auto nach oben, Autos langsam natürlich dadurch und sie waren etwa 9 Zehntel weg und Toto Wolff hat auch selber gesagt, selbst wenn wir jetzt dieses Problem irgendwann lösen, 9 Zehntel sind 9 Zehntel, das löst man nicht über Nacht, dann muss man dann wahrscheinlich immer noch 3-4 Zehntel finden, wenn das Problem gelöst ist.
Ja, ist nicht nur Mercedes-Werksteam, was hinterherfährt, auch die Kundenteams haben Probleme, auch die Topspeeds waren auch nicht gut. Erster Verdacht ist, dass der Motor nicht besonders stark ist. Wie siehst du das? Was sagen die GPS-Messungen?
Die GPS-Messungen sind klar. Also Mercedes verliert, also zumindest mal das Werksauto, deutlich auf den Geraden. Im Topspeed teilweise 11 km/h. Irgendjemand hat ausgerechnet, auf allen Geraden zusammen eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Sekunde ist. Es wäre ein bisschen viel, meiner Ansicht nach, weil sie auch in den Kurven verloren haben. Vor allem in den Kurven 5 bis 9. Das sind diese mittelschnellen, schnellen Kurven, also zwischen 190 und 250, 260 km/h. An anderen Stellen waren sie gleich schnell wie die Spitze. Das war komisch. Auch in diesem schnellen Slalom da Richtung Kurve 22, 23. Das mit dem Topspeed, Mercedes nimmt den Motor in Schutz, wo sie können. Also der ist ihnen irgendwie heilig, so wie das früher bei Ferrari war. Es darf nicht sein, was nicht sein kann. Und sie sagen, maximal 1-2 Zehntel ist der Motor schuld. Aber wir verlieren 9 Zehntel. Also der große Teil ist das Auto, das falsch eingestellt ist, weil man eben das Bouncing verhindern muss. Es gibt dann noch ein paar andere Defizite. Das hohe Gewicht, Mercedes zählt zu den schwersten Autos im Feld, neben Red Bull. Da muss man aber sagen, Red Bull hat eben das gleiche Problem, also ist trotzdem 9 Zehntel schneller. Und der Luftwiderstand. Und das ist ein ganz komisches Thema, weil als Laie, und ich habe das auch einem dieser Ingenieur gesagt, als Laie, man schaut sich den Mercedes an, der hat einen relativ kleinen Flügel und vor allem, er hat ja fast keine Seitenkissen. Da denkt man, er hat viel weniger Stirnfläche wie alle anderen. Und dann sagt er, du schaust auf das Falsche am Auto, du darfst nicht auf die Oberflächen schauen. Entscheidend ist die Größe des Hauptblatts des Heckflügels und der Unterflügel, dieser Beamwing. Ja, auf die zwei Sachen musst du schauen. Auf den Heckflügel von oben, wenn das Blatt so groß ist, und wir haben ein großes Blatt, viel Luftwiderstand. Wenn der Beamwing stark angestellt ist, und der ist bei uns stark angestellt, viel Luftwiderstand. Das generiert eben diesen Drag, und deswegen, laut Ingenieuren, sind die Autos auch sehr langsam. In Melbourne soll ein neuer Heckflügel kommen mit dem kleineren Hauptblatt, dann werden wir mal sehen.
Ja. Russell ist so ein bisschen im Niemandsland zwischen den zwei Top-Teams und dem Mittelfeld gefahren. Wie sieht es dahinter aus? Wer macht da ja, im breiten Mittelfeld deiner Meinung nach gerade die beste Figur?
Ja, man muss sagen, Alpine. Auf eine Runde haben die auch Mercedes geschlagen. Aufs Rennen gesehen waren sie deutlich besser als in Bahrain. Bahrain war ihre Schwäche, dass sie die Reifen verheizt haben. Diesmal gar nicht der Fall. Also die konnten, obwohl sie sich da bekriegt haben über 15 Runden, es gäbe es keinen Morgen, konnten die also mit gleichem Tempo weiterfahren. Natürlich hat dieser Zweikampfzeit gekostet. Das hat sie in die Arme von Bottas getrieben und natürlich immer weiter weg von Russell. War jetzt aus Teamsicht vielleicht nicht sonderlich klug. Für uns war es klasse, weil der Zweikampf Alonso gegen Ocon war auch ein Highlight, muss man wirklich sagen. Die haben sich da gegeben. Der Ocon hat den Alonso mal fast in die Boxenmauer gedrückt. Aber Alonso wäre sicher Sechster geworden. Dann wieder ein Motorproblem. Auch da muss man aufpassen jetzt bei Alpine. Der Alonso musste schon den Motor wechseln nach Bahrain. Das hat keiner mitgekriegt. Da war aber offensichtlich was. Er hat fast alles gewechselt, bis auf die Batterie und die Steuereinheit. Also schon zweiter Motor. Wenn der jetzt wieder was ist, der Motor hat offensichtlich überhitzt, fährt er in Melbourne schon mit dem dritten, da kann er bald mal die erste Strafe ausfassen. Das Gleiche trifft auf die Alfa Tauri zu, die ja auch schon am Limit sind da.
Ja. McLaren ist auch noch ein Sorgenkind, was wir im Feld haben. Haben jetzt die ersten Punkte geholt durch Lando Norris. Ging es da schon aufwärts und ist das Auto besser geworden oder war es nur die Strecke, die geholfen hat?
Na, ich glaube, Andreas Seidel, der Teamchef, hat da recht. Er sagt, einerseits hat uns die Strecke ein bisschen geholfen. Für den schnelleren Abschnitten sind wir besser als in den langsamen. Andererseits haben sie ein bisschen von dem Rückstand aufgeholt, den sie sich eingefangen haben bei dem zweiten, bei dem Bahrain-Test wegen der Bremsprobleme. Da kam sie ja kaum zum Fahren, kam aus dem Rhythmus, haben verschiedene Dinge auch in der Abstimmung des Autos nicht erledigen können, weil sie ein anderes Problem zu lösen hatten. Da haben sie jetzt ein bisschen aufgeholt. Ich würde aber sagen, andere Rennstrecke kann das schon wieder anders aussehen. Es war besser, es war nicht so souverän. Und die 6 Punkte, da freuen die sich sicher drüber, auch hier. Ein Auto fiel aus, ja, auch mit vermutlich überhitztem Motor. Also das ist in diesem Jahr ein Problem. Wir haben eine hohe Ausfallquote, muss man wirklich sagen. Und das kann sich noch so weiterziehen.
Ja, ausgefallen ist auch Sebastian Vettel bei dem Rennen aus anderen Gründen. Nico Hülkenberg ist wieder eingestiegen, ausgeholfen. In Australien soll hoffentlich Sebastian Vettel wieder dabei sein. Aber Aston Martin ist auch noch nicht in der Spur. Wie siehst du es da? Können die nochmal zurückschlagen? Und woran liegt es da?
Ja, auch hier zu wenig Abtrieb, Auto zu schwer. Das wird auch dauern, bis man das findet. Ich habe halt da bei dem Team immer die Befürchtung, die Teamleitung ist da ziemlich aggressiv unterwegs. Die verlangt jetzt bei jedem Rennen eine Änderung am Auto. Das bringt natürlich gar nichts, wenn man nicht weiß, warum oder was man ändern soll. Also da ist der Ansatz, den jetzt McLaren nimmt, aber auch Mercedes, jetzt nicht in Panik ausbrechen. Wir müssen natürlich schneller werden, aber das geht erst, wenn wir wissen, um was es geht. Und dann braucht es ja auch Zeit, bis die Teile gebaut sind. Also ich glaube, das ist die bessere Strategie, als da jetzt jedes Rennen irgendwas ans Auto zu nageln. Und im Endeffekt bringt es nichts.
Ja, wir müssen auch noch über das große Thema in Jeddah sprechen, diesen Anschlag auf ein Öldepot direkt neben der Strecke. Die Fahrer haben sich geschlossen, eigentlich schon dafür erklärt, das Rennen abzusagen, wurden dann aber umgestimmt. War das die richtige Entscheidung oder hätte man nicht mal ein Zeichen setzen sollen? Und wie findest du generell die Taktik der Formel 1, da in immer mehr Krisengebieten zu fahren?
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, der Anschlag und die Probleme Saudi-Arabiens, das muss man irgendwo trennen. Es kann irgendwo anders auch mal ein Anschlag passieren. Jetzt war ja nicht auf die Formel 1. Diese Houthi-Rebellen da in Jemen nutzen überhaupt Großveranstaltungen in Saudi-Arabien, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und beschießen halt dann irgendwelche strategischen Ziele oder Infrastruktur. Mir wurde erzählt von einem Teamchef, der sich da länger mit einem der Regierungsvertreter von Saudi-Arabien unterhalten hat, dass eigentlich nie bewohnte Gebiete beschossen werden, weil die Houthis genau wissen, dass die Saudis die bewohnten Gebiete mit Abwehrraketen bewachen, die sie aus Amerika haben. Also die würden dann Raketen abschießen, die sofort vom Himmel geholt würden. Die können natürlich nicht jedes Öldepot überwachen. Deswegen wird auf diese diese Einrichtung geschossen. Also insofern war es vielleicht aus Sicht der Saudis berechtigt zu sagen, wir können eure Sicherheit garantieren, weil sie wussten aus der Vergangenheit, bewohnte Gebiete werden eh nie beschossen. Und ich glaube, sie hatten dann auch die Zusicherung von den Rebellen, dass da nichts mehr passiert für den Rest des Wochenendes. Das ist aber ein völlig anderes Thema wie das Grundsätzliche, sondern überhaupt in solchen Ländern fahren. Die Formel 1 steht auf dem Standpunkt, wenn wir nicht fahren oder wenn wir es boykottieren, dann schauen wir weg, dann ändern wir auch nichts, fahren wir dahin, gibt es die Chance auf Verbesserung. Das kann man so unterschreiben, nur würde ich sagen, man muss jedem Land die Chance geben, sich zu verbessern, aber nicht mit den Machthabern, die da jetzt wirklich dafür gesorgt haben, dass sie einfach so ein schlechtes Image haben. Das sind teilweise Verbrecher an der Regierungsspitze. Wenn die ausgetauscht werden, da kommt eine neue Regierung, die wirklich alles besser machen will, kann man diesen Ländern durchaus eine Chance geben.
Ja, aber am Ende ist es hauptsächlich das Geld, was regiert. Also ich glaube, Saudi-Arabien bezahlt mit am meisten im ganzen Jahr. Lohnt sich das für die Formel 1, sich dieser Kritik auszusetzen, nur für die paar Millionen mehr? Oder würdest du sagen, warum fahren wir nicht in Deutschland, auch wenn es weniger bringt oder auf anderen Traditionsstrecken?
Ja, die Formel 1 setzt ja darauf, dass die Leute schnell vergessen. Das ist jetzt in Saudi-Arabien wieder ein Riesenthema gewesen. Dann fahren wir nächste Woche in Australien und es ist schon wieder vergessen, was Saudi-Arabien war. Und im Endeffekt spielt dann doch das Geld die große Rolle. Meiner Ansicht nach wäre es besser, aber dann muss man natürlich konsequent sein und dann würden gleich 5 oder 6 Grand Prix aus dem Kalender fallen.
Ja, hast schon angesprochen, Australien nächste Woche zum Abschluss, die kleine Prognose. Die Strecke hat sich ein bisschen verändert, glaube ich, haben da ein paar Schikanen ausgebaut, ist schneller geworden, soll für mehr Action sorgen. Siehst du da zwischen Red Bull und Ferrari ein Team im Vorteil?
Ich würde nicht sagen im Vorteil, es hilft sicher mehr Red Bull als Ferrari, aber der Ferrari, was wir jetzt gesehen haben, wir hatten 3 Strecken, Barcelona, Bahrain, Saudi-Arabien, und auf allen 3 war der Ferrari gut, der ist konstant gut, egal ob es heiß, kalt ist, welche Reifen. Also ich glaube, der wird auch in Melbourne gut aussehen. Für Red Bull ist natürlich alles gut, wo Topspeed eine Rolle spielt und der wird wieder eine Rolle spielen da, überholen. Das wird jetzt das Interessante. Es ist eigentlich die Nagelprobe für die neuen Autos. Überholen war ja in Melbourne immer ein Kunststück, fast so wie Monte Carlo. Dann kommt noch Imola als übernächstes Rennen, gleiches Spiel. Also die 2 Rennstrecken, wenn jetzt wieder Action ist, dann muss man wirklich sagen, die haben einen tollen Job gemacht mit diesem neuen Reglement.
Ja, also liebe Fans, wir haben 2 tolle Rennen gesehen und wir sind gespannt, ob die nächsten auch so gut werden. Sie müssen früh aufstehen, wenn Sie das Australien-Rennen live sehen wollen, wie immer. Die Zeitverschiebung spricht da ein bisschen gegen die deutschen Fans, aber es wird sich wahrscheinlich wieder lohnen. Wir sind vor Ort, wir müssen nicht so früh aufstehen und werden uns dann natürlich direkt nach Australien wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt bei Ihnen melden. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.